온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 468. Zurück von Kurzurlauben und Festivalbesuchen haben wir uns im Studio zusammengefunden und das neue Info für euch gebaut. Anstelle unseres Nachrichtenblocks kommt diesmal ein Nachruf. Anfang September verstarb der mexikanische Maler und Bildhauer Francisco Toledo. Wir würdigen sein künstlerisches Schaffen und politisches Engagement. Nicht nur in Brasilien geben WählerInnen ihre Stimmen den Faschisten. Auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ist die rechtsradikale AfD zweitstärkste Partei geworden. Zum Glück gibt es aber auch Protest und Widerstand. Und Onda Info war dabei. Ihr hört eine kleine Collage von der Unteilbar-Demo in Dresden. Weiter geht es mit einem Interview, das unser Kollege Nils Brock Radio Dreieckland gegeben hat. Er berichtet über das Projekt Allendes Internationale und die anstehenden Ausstellungen. Weitere Infos zu Veranstaltungen im Rahmen des Projektes findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Auch zwei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben, das 2017 die Pazifikküste Mexikos heimgesucht hat, geht der Wiederaufbau nur schleppend voran. Viele Schulen konnten ihren Regelbetrieb noch nicht wieder aufnehmen. Doch es gibt Alternativen. Kommunale Oberstufen. Knut Hildebrand hat mehrere der selbstverwalteten Schulen im Isthmus von Tehuantepec besucht. Zu diesem Beitrag gibt es auch eine Audioslideshow auf unserer Webseite. Eine spannende halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team. Am 5. September verstarb im südmexikanischen Oaxaca der Maler, Bildhauer und Menschenrechtsaktivist Francisco Toledo. Toledo war nicht nur einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler Mexikos, sondern auch ein großer Förderer der Kunst und Verteidiger der kulturellen Vielfalt im indigen geprägten Bundesstaat Oaxaca. Darüber hinaus setzte er sich Zeit seines Lebens für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein, unterstützte deren Kampf gegen Landraub und Megaprojekte und förderte Menschenrechts- sowie Umweltinitiativen. Im Jahr 2005 erhielt Toledo für seinen Einsatz für das kulturelle Erbe und den Umweltschutz in seiner Heimatstadt Oaxaca den alternativen Nobelpreis. Anfang der 2000er Jahre war es dem Künstler gelungen, die Öffnung einer McDonald's-Filiale im historischen Zentrum der von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten Stadt zu verhindern. Darüber hinaus hatte er eine Reihe von kulturellen Institutionen Oaxacas gegründet und die Stadt zu einem der wichtigsten Zentren der bildenden Kunst in Mexiko gemacht. Sein politisches Engagement brachte dem Künstler allerdings nicht nur Ehrungen ein. Im Jahr 2006 wurde sein Haus Ziel eines Anschlages. Der Anschlag erfolgte, nachdem sich der Künstler gegen die Unterdrückung der Proteste der Lehrergewerkschaft in Oaxaca aussprach. Toledo ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Als die Lehrerproteste wenige Wochen später gewaltsam niedergeschlagen wurden, richtete er zusammen mit Medizinstudenten einen Erste-Hilfe-Stützpunkt in dem von ihm gegründeten Grafikinstitut im Zentrum der Stadt ein. Nach der Niederschlagung des Aufstandes setzte sich Toledo für die Freilassung der 140 inhaftierten Protestierenden ein. Er zahlte einen Großteil der für die Freilassung der politischen Gefangenen erhobenen Kautionen. Der landesweiten Protestbewegung nach dem gewaltsamen Verschwindenlassen der 43 Studenten des Lehramtsseminars von Ayotzinapa vor 5 Jahren schloss sich Toledo ebenfalls an, und zwar mit einer Kunstaktion. Der Maestro gestaltete 43 Drachen mit den Porträts der Verschwundenen. Diese ließ er über der Fußgängerzone im historischen Zentrum Oaxacas aufsteigen. Das war seine Form, Gerechtigkeit für die jungen Männer zu fordern. Als vor 2 Jahren ein Erdbeben die Pazifikküste Mexikos erschütterte, war Francisco Toledo einer der ersten, der der notleidenden Bevölkerung im Isthmus von Tehuantepec zu Hilfe eilte. Über Monate unterhielt er mehr als 40 kommunale Küchen in Juchitán und anderen zerstörten Orten. Toledo, selbst in Juchitán geboren, setzte sich darüber hinaus dafür ein, dass beim Wiederaufbau der zerstörten Gemeinden die indigene Identität ihrer BewohnerInnen berücksichtigt wird. Noch Anfang dieses Jahres kritisierte Francisco Toledo die derzeitige sozialdemokratisch orientierte Regierung von Präsident López Obrador für ihr Vorgehen bei der Umsetzung des Prestigeprojektes Tren Maya. Der Maya-Zug soll auf der Halbinsel Yucatan durch unberührten Regenwald und über indigenes Territorium gebaut werden. Viele indigene Gemeinden lehnen das Projekt allerdings ab. In einem Brief an den Präsidenten forderte Toledo das Recht der indigenen Gemeinden auf eine Konsultation nach Vorgabe der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zu respektieren. Bislang hat die Regierung nur eine informelle Volksbefragung durchführen lassen, für die es nicht einmal eine gesetzliche Grundlage gibt. Nach Bekanntwerden von Francisco Toledos Tod kamen tausende Menschen in das von ihm gegründete Grafikinstitut, um von dem Mann Abschied zu nehmen, der nicht nur die Kunstszene, sondern auch die politische Landschaft Oaxacas nachhaltig geprägt hat.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
In Sachsen und Brandenburg wurde gewählt. Eine Woche zuvor, am 24. August, haben Zehntausende in Dresden für eine freie und offene Gesellschaft demonstriert unter dem Label Unteilbar für Solidarität statt Ausgrenzung. In einer Straßenumfrage haben wir uns vor und am Rand der Demo umgehört. Wie stehen Sie zur Demo und wie ist die Stimmung in Dresden?
Davon haben wir jetzt wirklich viel gehört. Also halt mit Aufklebern und Plakaten und so vor allem. Bei Konzerten jetzt, dass dort Werbung dafür gemacht wurde.
Das ist im Prinzip alles, was in Deutschland die Menschen insgesamt bewegt. Es wird sehr diskutiert, in allen möglichen Facetten. Also in der Richtung ist es positiv.
Also ich finde auf jeden Fall, es ist eine gute Sache. Vor allem eine Stadt wie Dresden, auch vor den Landtagswahlen jetzt, hat das auf jeden Fall nötig.
Dass wir weltoffen und tolerant sind, dass wir gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung sind und einfach stark beisammenstehen für die Sache.
Und da ein Signal zu setzen für Menschlichkeit und für Zusammenhalt in der Gesellschaft ist mir schon wichtig.
Und wir hoffen halt, dass wir kurz vor der Wahl einfach noch so ein paar auch Unentschlossene auf die richtige Seite ziehen können.
Was wäre, wenn die AfD in die Regierung kommt?
Darüber weiß ich nicht. Möchte man vielleicht lieber nicht nachdenken? Keine Ahnung.
Dann würde ich Sachsen auf der Stelle verlassen.
Das wäre tatsächlich für mich ein Schreckensszenario, sage ich ganz klar so. Und deswegen sind wir eigentlich hier, weil wir uns das nicht wünschen.
Das wäre schrecklich. Ich arbeite für eine Dresdner Seenotrettungsorganisation. Und das wäre wahrscheinlich unser Ende. Und das wäre ganz schlecht für die Flüchtlingspolitik. Das wäre ganz schlecht für Kunst und Kultur, für Bildung, für Soziales, betrifft ganz viele Bereiche.
Also ich gehe davon aus, dass sowohl die sächsische Bevölkerung als auch die sonstige Bevölkerung in Deutschland so klug ist, die AfD nicht so stark zu machen, dass es tatsächlich keine demokratische Alternative mehr gibt zu einer rechtsradikalen und rechtspopulistischen Partei.
Jede vierte Stimme ging schließlich an die AfD. Von Menschen aus diesem Spektrum und denjenigen, die die Unteilbar-Demo skeptisch sahen, war trotz mehrerer Anfragen kein Statement zu bekommen, zumindest nicht ins Mikrofon. Ein Klima der Sprachlosigkeit. Nur hinter vorgehaltener Hand meinten die einen, sie seien doch selbst ausgegrenzt. Die anderen fanden, über Dresden würde sowieso immer schlecht geredet und die nächsten munkelten, die Demo sei doch bestimmt aus Steuergeldern finanziert. Weiter darüber sprechen oder diskutieren wollten sie nicht. Die AfD hatte mit dem Slogan »Die Wende vollenden« mobilisiert. Für viele Menschen ein Zynismus.
Also ich war in der politischen Opposition, in der kirchlichen Opposition, bin selber 88 ausgereist. Ich empfinde es als Schlag ins Gesicht, wenn die in der Spitze westdeutsch geprägte AfD sich die erkämpfte Entwicklung, die erkämpfte Demokratisierung von 89, 90 zunutze machen will. Dass diese Entwicklung nach 1990, insbesondere was das Wirken der Treuhandanstalt anbetrifft, tiefe Spuren hinterlassen hat in der ostdeutschen Gesellschaft, ist ein Fakt. Aber da gibt es im politischen Spektrum genügend Alternativen für jeden, sich damit auseinanderzusetzen.
Dass die, die lange 45 Jahre gearbeitet haben und dann am Limit ihrer Rente, ihrer Existenz sind und nach ihrem 65. Lebensjahr noch arbeiten müssen, das ist also eine schlimme Zukunft.
Ja. Also hier geht es ja um eine Spaltung der Gesellschaft und die soziale Gerechtigkeit kann man im Grunde genommen deklinieren auf einen Stadt-Land-Konflikt, einen Jung-Alt-Konflikt, einen Oben-Unten-Konflikt. Das ist natürlich ein sozialer Konflikt. Es geht ja auch um Deutungshoheiten, es geht darum, wie jeder in der Gesellschaft vertreten ist, wie er gesehen wird. Und die soziale Frage, die stellt sich heute, denke ich, neu nach 30 Jahren Neoliberalismus. Gerade wir in Ostdeutschland, wir hatten nie eine soziale Marktwirtschaft, wie sie die alten Bundesländer kennen, sondern wir hatten gleich den kalten, sehr, sehr kalten Wind. Und es ist heute, 30 Jahre danach, sicherlich an der Zeit, das mal neu zu bewerten.
Das allerdings wird nicht einfach. In einer Zeit, in der CDU bis Grüne über große Koalitionen diskutieren, gibt es ein Dilemma. Einerseits sind breite gesellschaftliche Bündnisse nötig, um demokratische Grundrechte gegen rechts außen zu verteidigen. Andererseits machen diese es nicht gerade leichter, Antworten auf soziale Probleme zu finden. Aber auch darauf wird es ankommen. Viele Menschen sind jedenfalls längst mobilisiert.
Genau, dann habe ich meine Omas gegen rechts gefunden. Während der Demo und ja, ich habe 3 Enkel und die sollen einfach die ganze Vielfalt in Deutschland aufnehmen.
Ich bin gekommen, weil ich auch mehr aus dieser Empörung rauskommen will und mehr handeln will jetzt. Ich bin jetzt über 60 und denke, ich muss wieder auf die Straße gehen und mehr Zeichen setzen, richtig. Und auch die jungen Leute, denen sagen, ich stehe hinter eurer Aktion und auch wir gehen raus in meiner Generation und zeigen Gesicht. In Chile regierte Anfang der 1970er Jahre 1000 Tage lang das linke Bündnis der Unidad Popular. Gemeinsam mit der Bevölkerung arbeitete die Unidad Popular unter Führung von Salvador Allende an einem ganz eigenen demokratischen Sozialismus. Daran beteiligt waren auch UnterstützerInnen aus aller Welt, bis das Projekt 1973 von Diktator Pinochet gewaltsam beendet wurde. Mit Allendes Internationale beschäftigt sich nun ein gleichnamiges Rechercheprojekt in Berlin. Wir senden ein Interview von Radio Dreieckland mit unserem Kollegen und Mitinitiator des Projektes Nils Brock.
Business as usual in Lateinamerika?
Naja, so könnte man sagen, aber bei diesen Narrativen, wo immer die Gewinner und Verlierer so festgeschrieben werden, ist es natürlich schwierig. Also was uns aufgefallen ist, ist, dass die ganze Zeit von der Unidad Popular, wie dieses Regierungsbündnis von Salvador Allende hieß, ja immer vom Putsch aus erzählt wird. Es geht immer mit dem Putsch los und man weiß eigentlich sehr wenig über die Jahre zuvor. Also hat vielleicht noch Allende im Kopf, der ein paar Reden hält, aber es gibt eigentlich sehr wenige Bilder und auch sehr wenig, was man über die politischen Projekte aus der Zeit weiß. Und das wollen wir mit unserem Projekt so ein bisschen korrigieren.
Ich habe irgendwo gelesen, ihr hattet einen antibiografischen Ansatz. Was heißt das denn?
Also ja, unser Zugang sind auch nicht die großen politischen Diskurse, sondern uns hat eher erzählt auch, wie hat man in dieser Zeit konkret gelebt und vor allem auch aus der Perspektive von Internationalisten, von Unterstützerinnen und Unterstützern, die aus aller Welt nach Chile gekommen sind. Also dazu muss man wissen, also um das zeitlich so ein bisschen einzuordnen, die Revolution in Kuba hat ja damals schon so etwas autoritärere Züge angenommen. Der Prager Frühling 68 war niedergeschlagen worden. Also das warf auch kein allzu gutes Licht auf die Sowjetunion, die den damals noch die Treue gehalten haben. Und Chile war dann sowas wie ein anderer Weg. Also es ging ja darum, schon eine sozialistische Politik zu machen, aber eben dabei den, erstmal den vorhandenen Staatsapparat zu nutzen, um den so ein bisschen umzubauen. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn man sich das anschaut aus der Perspektive auch von Akteuren, dann wird es spannend, dann kann man davon auch mehr verstehen, wie das konkret passiert ist. Und eben Akteure, die nicht in der ersten Reihe standen, also das wären dann so die großen Biografien, meistens auch alles weiße Männer, sondern ein bisschen nachzuforschen, wer hat da noch mitgemacht. Und antibiografisch will das eigentlich ausdrücken, sozusagen die Geschichten hinter den Geschichten und hinter denen sind wir her.
Ich wollte nochmal auf das eingehen, was du am Anfang gesagt hast, dass die Geschichte immer aus der Perspektive des Putsches erzählt wird. Ich glaube, dass die putschistische Regierung versucht hat, alles auszuradieren, was vorher gewesen ist. Ist das bis heute so in Chile?
Naja, es ist halt viel zerstört worden und ausradieren kann man sich halt anschauen. Natürlich gibt es die brutalste und ekelhafteste Art, was die Ermordung von politischen Aktivisten war oder das gezielte Verschwinden lassen von Personen. Über diese Praktiken ist ja auch viel bekannt, auch dank der internationalen Solidarität, die es überall gab. Nach dem Putsch, auch in Freiburg übrigens, gab es sehr aktive Gruppen. Und das andere war eben, die Menschen ins Exil zu zwingen. Also ein Exil ist ja eigentlich immer erzwungen. Das heißt, dass viele Chilenen und Chileninnen in alle Welt verstreut wurden, aber auch die Unterstützerinnen. Viele von denen sind eben ohne Rückflugticket oder Schiffsticket nach Chile gekommen, um dort zu bleiben, mussten eigentlich nach dem Putsch 73 wieder gehen und mit ihnen die Ideen, mit ihnen ihr soziales Engagement. Und auf einer anderen Ebene, und dazu haben unsere Kuratoren in der Ausstellung gearbeitet, wurden eben auch viele Bilder und Ideen zerstört. Also es gab Bücherverbrennungen auf der Straße und auch viel Bildmaterial wurde zum einen gezielt zerstört von den neuen Machthabern, aber auch von Menschen, die Angst hatten, dass das kompromittierend sein könnte, und die haben dann ihre eigenen Negative und Abzüge verbrannt.
Jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit über den Putsch. Vielleicht reden wir aber mal über was Schönes, nämlich um die Zeit, während eben die 1000 Tage, die die Regierung gedauert hat. Darum geht es ja auch in eurem Projekt. Also da sind ja auch einige Spuren auf jeden Fall geblieben. Also es gab eine Agrarreform. Die Ressourcen wurden verstaatlicht. Es kam Bildung, Gesundheit und Kultur in jede Ecke des Landes. Was ich auf eurer Website gesehen habe, ist die Architektur. Das würde mich jetzt mal interessieren. Kannst du dazu was sagen?
Klar, also Architektur im weiteren Sinne, auch Urbanismus und Stadtplanung waren große Debatten zu der Zeit. Also es ging ein bisschen wie heute, von daher ist die Unidad Popular auch sehr aktuell, darum, wie segregiert ist die Stadt, was kann man dagegen tun, wie findet man auch Wohnraum für die Armen. Also man sollte nicht vergessen, dass in den 70ern natürlich diese Dynamik, Menschen, die vom Land in die Städte gekommen sind, vor allem in Lateinamerika, extrem war. Die wuchsen sehr schnell. Die Poblacion ist, also diese Siedlungen am Stadtrand, wurden in Chile auch Cayambas genannt, also Pilze, weil sie eben wie Pilze aus dem Boden schossen über Nacht und gewachsen sind. Erstmal prekäre Siedlungen, auch ohne Wasser und Strom. Und in den Vorgängerregierungen wurde vor allem versucht, das Ganze einzuschränken. Teilweise wurden die Besetzungen brutal von der Polizei aufgelöst, und die Unidad Popular versucht darauf eben eine nachhaltige Antwort zu finden, also Stromversorgung, Wasser in diese Siedlung zu bringen, auch Bildung, also eine Politik zu entwickeln, die diese Leute und diese Menschen dort teilhaben lässt und auch in ihren Fähigkeiten anzuerkennen, was sie machen, also ohne das zu idealisieren, auch sich den Problemen zu stellen, die es gab, Alkoholismus, Gewalt gegen Frauen, also die gibt es in allen Gesellschaftsschichten, aber dort eben auch. Und zugleich wurde auch versucht, Gebäude, die gebaut wurden, öffentliche Gebäude zugänglich zu machen für die Bevölkerung. Und ein Gebäude, mit dem wir uns stark auseinandergesetzt haben, ist das heutige Kulturzentrum Gabriela Mistral in Santiago, das eigentlich für eine Megakonferenz von der UNO gebaut wurde, 1972, die in Chile stattfand, mit über 5000 Delegierten am Ende. Und da stand von Beginn an fest, wir bauen dieses Gebäude nicht als weißen Elefanten, sondern wir wollen, dass das danach genutzt wird. Und das wurde es auch bis zum Putsch. Es gab dann eine riesige Mensa, wo Menschen das erste Mal, was nicht von Universitäten kannten, die Möglichkeiten hatten, sich mit ihrem Tablett anzustellen und dort für einen schmalen Taler sehr gutes Essen zu bekommen. Das war subventioniert, also wo Menschen das erste Mal Fisch gegessen haben oder Meerestiere, also was Seeigel, was sonst Delikatessen waren, gab es dort für alle. Und einige Büros, auch das erste Sekretariat für Frauen und für Jugendliche, das andere Sekretariat, was unter der Unidad Popular geschaffen wurde, waren auch dort angesiedelt in diesem Bauwerk. Und da traf man sich dort. Und wir haben Menschen interviewt, die dann erzählt haben, ja, da waren dann Allende oder Minister, und die haben sich dann mit zu uns an den Tisch gesetzt, man hat gesprochen, und man sah, dass diese Nähe oder die Entfernung zwischen den Menschen eine ganz andere gewesen ist, als das heute passiert.
Auf eurer Website stehen einige Biografien von Akteurinnen und Akteuren. Hast du vielleicht einen Favoriten?
Ach, das ist immer schwer, jemanden herauszugreifen. Also vor kurzem haben wir letzte Woche im Museo de la Memoria in Santiago einen kurze Filmdoku vorgestellt, die wir jetzt auch auf die Website laden nächste Woche, über Victor Bay, einen Mensch, der in den 20er beziehungsweise in den 30er Jahren in Spanien noch gegen die Faschisten und Franco gekämpft hat, dann mit dem Schiff von Frankreich aus nach Chile kam und dort zum Besitzer der größten linken Tageszeitung wurde. Und ja, sehr spannende Biografien, auch viele Geschichten von Frauen, die wir inzwischen dort dokumentiert haben. auf der Website. Also mir fällt Maruja Breckmann ein aus Belgien, die als eher konformistische und konservative Seelsorgerin mit der katholischen Kirche nach Chile kommt und sich dort sehr stark politisiert und am Ende auch über Marx und die Welt redet in den Mütterzentren, wie das damals hieß, auf dem Land. Eigentlich ursprünglich auch eher sehr sehr konservativ wurde, aber wo Frauen sich am Ende doch treffen konnten und wo sehr spannende emanzipative Projekte entstanden sind. Und sowas erfährt man dann eben vor allem auch, wenn man mit solchen Leuten spricht, von denen es zum Glück noch viele gibt.
Das Kino und die Musiklandschaft wurde ja auch revolutioniert zu diesem Zeitpunkt. Ihr habt Filmvorführungen, habt ihr auch Filme aus der Zeit in eurem Programm?
Wir haben bisher keine Filme aus der Zeit. Wir haben Menschen interviewt, die bei Chile Films gearbeitet haben. Das war die staatliche Produktionsfirma und inzwischen auch einiges Material gesichtet, was es da an Dokumentationen gab. Es ging auch darum, im Kino diese neue Chile abzubilden und auch in alle Ecken des Landes zu tragen. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, nächstes Jahr dazu mal eine kleine Filmschau zu organisieren. Bisher war für uns das eher als Steinbruch auch wichtig, um zu sehen, wer hat da mitgemacht. Also auch bekannte brasilianische Regisseure wie der Silvio Tendler, den vielleicht einige von euch kennen, der dieses Veneno na Mesa, also das Gift auf dem Tisch, vor kurzem gedreht hat, wo es um die Agrotoxicos, die Agrargifte in Brasilien geht. Und der hat sein Handwerk eben auch in Chile Allende gelernt und hat dort bei Chile Films mitgearbeitet und sagt bis heute, er ist großer Allende-Star.
Hast du noch was zu sagen, Nils? Ich habe keine Fragen mehr.
Nö, wir freuen uns immer, also wenn das jetzt auch jemand hört, der in der Chile Soli aktiv war oder der Geschichten zu erzählen hat aus der Zeit. Wir werden in dieser Woche auch am Donnerstag unser Erinnerungsdispositiv, nennen wir es, starten auf der Website. Und das bedeutet, man kann von zu Hause aus kurze Videoclips aufnehmen, um davon zu erzählen, wenn man Menschen kannte, die im Chile der Unidad Popular gewesen sind oder selbst vielleicht sogar Geschichten erlebt hat, die mit dieser Zeit zu tun haben. Und es ist so eine Idee, Erinnerungen gemeinsam zu machen. Wer da Interesse hat, schaut es euch einfach an auf der Website.
Ja, also weitere Informationen findet ihr auf der Webseite internationalallende.org oder auf unserer eigenen Seite npla.de. Das Leben auf dem Land erscheint jungen MexikanerInnen zunehmend unattraktiv. Viele von ihnen wollen ihre Dörfer verlassen, um in der Stadt oder in den USA ihr Glück zu suchen. Jungen Menschen eine Perspektive in ihrem Heimatort aufzuzeigen, das haben sich die sogenannten kommunalen Oberstufen zur Aufgabe gemacht. Die kommunalen Oberstufen sind eine selbstorganisierte Alternative zu staatlichen weiterführenden Schulen.
Am Golf von Tehuantepec herrscht ein raues Klima. Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometer sind hier keine Seltenheit. Doch die Menschen haben gelernt, mit dem Wind zu leben. Um ein ausgedehntes Lagunensystem liegen die Dörfer der indigenen Ikots. Die Ikots leben vom Fischfang und Landwirtschaft. Was sie fangen und ernten, reicht für ein bescheidenes Auskommen.
Interrumpimos esta nota porque está sonando en estos momentos la alerta sísmica.
Doch im September 2017 wurde die Pazifikküste Mexikos von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Auch die Dörfer um die Lagunen waren davon betroffen. Viele Häuser wurden zerstört. Über Monate lebten die Menschen in Zelten oder Notunterkünften. Staatliche Hilfsprogramme liefen nur langsam an und erreichten viele gar nicht.
Nach dem Erdbeben wurden 4 Klassenräume abgerissen.
Davon abgesehen sei nicht viel geschehen in den 6 Monaten seit dem Erdbeben, erzählte Alejandro Matos Ramos noch Anfang 2018. Direktor Matos, wie er von allen genannt wird, leitet die Grundschule von San Dionisio del Mar. Der Unterricht musste immer noch in improvisierten Klassenräumen abgehalten werden, berichtete er weiter. Denn
es gab zwar viele Besuche aus der Hauptstadt, aber niemand hat gesagt, wie es weitergehen soll.
Auch ein gutes Jahr nach dem Erdbeben ist wenig passiert. In San Mateo del Mar, auf der anderen Seite der Lagune, sind Kinder und Eltern zur Weihnachtsfeier im staatlichen Kindergarten zusammengekommen. Gefeiert wird auf einer Baustelle. Der Wiederaufbau will nicht so recht vorankommen, erklärt Beatrice Gutierrez Ruiz, Leiterin des Kindergartens.
Bisher ist nur die Ludothek fertiggestellt. Und auch das nur mit der Unterstützung von Hilfsorganisationen und der Eltern.
Warum es ohne Selbsthilfe nur schleppend vorangeht, dafür hat Beatrice Gutierrez eine Erklärung.
Die Regierung interessiert sich nicht für die indigenen Gemeinschaften und deren Bildung.
Mit den Auswirkungen des Erdbebens kämpft auch die kommunale Oberstufe in San Francisco Ixhuatan. Aber
wir haben weitergearbeitet, zuerst den Nachbarn geholfen und dann gemeinsam unsere Klassenräume wieder aufgebaut.
Erzählt Manuel Antonio Ruiz. Ruiz ist Leiter der freien Schule. Aber auch in Ixhuatan kam der Wiederaufbau nur mit finanzieller Unterstützung von Hilfsorganisationen und der Mithilfe der Eltern voran. Denn die kommunale Oberstufe gilt als Privatschule und erhält keine staatliche Unterstützung. Über die Anfänge der kommunalen Oberstufe, Anfang der 80er Jahre, berichtet Ruiz.
In der Comunidad de por sí habían profesionistas. Entonces lo que hizo este maestro fue juntar a esas personas.
Im Ort gab es damals keine weiterführende Schule. Deshalb ergriff ein engagierter Lehrer die Initiative, versammelte Gleichgesinnte um sich und gründete eine.
Y decirles vamos a poner una preparatoria porque no hay.
1982 fing der Schulbetrieb an und 1985 wurde die Oberstufe offiziell als weiterführende Schule anerkannt.
Empezamos a trabajar por el fortalecimiento de la comunidad y no para trabajar el sistema escolar.
Wichtig war den Initiatoren allerdings, dass ihre Schule nicht nur als Baustein im öffentlichen Bildungssystem dient. Sie sollte in erster Linie die Gemeinde stärken und den jungen Menschen helfen, in dieser Arbeit zu finden.
Necesitan tener un trabajo que les permita vivir dignamente en la comunidad.
Wie wichtig dieser Ansatz ist, weiß José Abel. José Abel lebt in San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, wo es seit 3 Jahren eine Außenstelle der freien Schule von Ixhuatan gibt.
Als ich in der Grund- und Mittelschule war, dachte ich nur daran, wegzugehen, um Geld zu verdienen.
Grund- und Mittelschule konnte José noch im Ort besuchen. Für die weiterführende Schule hätte er sein Heimatdorf verlassen müssen. Dafür reichte aber das Geld nicht. Jetzt ist José Freiwilliger und Schüler an der neuen kommunalen Oberstufe von Pueblo Viejo. Und das hat seine Einstellung zum Leben in seinem Dorf verändert.
Die Aktivitäten der Schule haben uns bewogen, mehr an unsere Gemeinde und nicht mehr ans Weggehen zu denken.
Was diese Aktivitäten sind, erklärt Asani Martinez Mateos. Neben dem regulären Unterricht gibt es Projekte und Workshops, in denen die SchülerInnen sich mit praktischen Dingen beschäftigen.
Los proyectos los llevamos a cabo los viernes y los talleres los llevamos a cabo el jueves, como el día de hoy.
Die Workshops sind immer donnerstags, wie heute. Es gibt Workshops wie Zeichnen, Schulgarten oder Video.
Video.
Wichtig bei allen Projekten und Workshops ist, dass sie dem Dorf nützen, ergänzt Asani. Dann eilt sie hinüber zum Schulgarten, wo ihre Klassenkameraden schon auf sie warten. Dass die Aktivitäten wirklich dem Leben im Dorf zugutekommen, dafür sorgt eine enge Zusammenarbeit der Schulleitung mit der Gemeinde, erklärt Eufemio Felipe Jiménez, Leiter der kommunalen Oberstufe von Pueblo Viejo.
Nosotros hemos hecho un análisis de la realidad comunitaria con la gente, que cuáles son los problemas.
Wir haben uns angeschaut, welche Probleme es in der Gemeinde gibt, und für diese Probleme versuchen wir Lösungsvorschläge zu machen.
Im Gegenzug unterstützt die Gemeinde die Schule finanziell und beim Ausbau der Schulgebäude. Für José Abel haben sich mit der Gründung der kommunalen Oberstufe ganz neue Perspektiven ergeben. Jetzt kann er nicht nur in seinem Heimatort weiter zur Schule gehen, sondern hat auch einen Job und somit ein kleines Einkommen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.